Herr, danke, dass dein Wort uns Richtung und Weisheit gibt, aber auch Freude und Dankbarkeit. Und ich möchte dich bitten, dass das auch heute passiert, dass wir verstehen und wirklich glauben können, dass Wunder heute noch passieren. Amen. Unser Text heute hat 4 übernatürliche Vorkommnisse, die komplett unterschiedlich sind. Und ich habe so den gemeinsamen Nenner gesucht, weil das ist immer mein Wunsch, dass es einen roten Faden gibt, der sich durchzieht. Und ich bin aufgekommen auf den Titel Wunder geschehen. Wunder geschehen. Auf mehrere Orten wird sich das so erfüllen, dieser Titel. Und jetzt bin ich doch neugierig, bei mir ist da ein Lied eingefallen. Wer ist in dem Alter, dass er noch das Lied von Nena kennt, Wunder geschehen? Gibt es da noch wen? Du, also nicht viele, ja. Okay, passt. Vielleicht ein zusätzlicher Anker einfach, dass wenn du es hörst, dass dir das einfällt. Und sonst, wenn du es nicht kennst, so eine Sensation ist es nicht, dass es noch schon ist. Wunder geschehen. Nicht nur damals, sondern auch heute. Und die Frage ist, sehen wir sie? Gell? Und der erste Punkt, den ich machen möchte in unserem Text, das ist Apostelgeschichte 19, sind die ersten 7 Verse über die Johannesjünger, und da möchte ich nicht ins letzte Detail gehen, aber doch ein paar Bibelstellen auflisten. Die müsst ihr jetzt weder auswendig lernen noch sonst was. Wer sich dafür interessiert, kann sich das notieren und dann in Ruhe nachschauen. Ich werde es nur kurz erwähnen, weil das sehr leicht missverstanden werden kann, was da steht. Lesen wir mal die Verse 1 bis 7, ich habe sie euch so mitgebracht. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Fragte er sie. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Also, Johannes der Täufer, der vor Jesus aufgetreten ist. Gell? Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Es waren insgesamt 12 Männer. Du kannst den Text noch da lassen. Was ist da passiert? Diese Jünger waren offensichtlich gläubig. Er hat sie als Jünger erkannt, wie er sie getroffen hat, aber sie haben nur die Taufe des Johannes gehabt. Und der Paulus fragt sie, ob sie den Heiligen Geist kennen. Sie sagen, nein, was ist das überhaupt? Und sie haben auch von Jesus noch nichts gehört. Und dann hat Paulus ihnen natürlich erklärt, worauf der Johannes hingewiesen hat. Er hat gesagt, nach mir wird jemand kommen, und hat ihnen das Evangelium und Jesus erklärt. Und dann haben sie sich sofort auf den Namen Jesu taufen lassen. Und dann passiert etwas Interessantes. Er legt ihnen die Hände auf und sie sprechen in Sprachen, also in fremden Sprachen, und Weissagen. Und wenn wir das jetzt so sehen, dann kann uns das verwirren, gell? Weil Taufe, das kennen wir sind auch getauft worden. Viele von uns waren dabei erwachsen und haben das mitgekriegt. Aber in Sprachen geredet haben die wenigsten von uns dann. War das jetzt dann okay? Fällt uns noch etwas? Das sind die Fragen, die man sich da stellen kann. Gell? Da habe ich ein Erlebnis gehabt mit einem Arbeitskollegen. Müsst ihr jetzt den jungen Helmut vorstellen? Unter 30 noch, also wirklich schon eine Weile her. Gell? Bin frisch in meiner Arbeit und mache so bei der Siemens, unten damals noch Siemens, mache ich so meine Runde über den Platz. Dann kommt einer zu mir und sagt, du hast jetzt da frisch zum Arbeiten angefangen. Sag ich, sieht man das? Er sagt, nein, das hat mir ein Kollege gesagt. Und der hat gesagt, du bist auch ein Christ. Und ich habe mich gefreut, habe gesagt, ja, ich bin auch Christ, ich kenne auch Jesus. Und er hat gesagt, aber weißt du was? Damit du wirklich Sieg als Christ hast, damit du wirklich weiterbringst, was in dein Leben, da brauchst du Power, da brauchst du den Heiligen Geist, weil sonst hast du keinen Sieg. Und ich war damals eher verwirrt, gell, von dem, was der sagt, was will der jetzt von mir? War auch vorsichtig, habe den Kontakt dann eher abgebrochen. Und erst später, wie wir mit dem Tag dann zusammen in der Bibel gelesen haben und das ein bisschen studiert haben, habe ich erst gemerkt, was der meint und habe dann eine bessere Sicht gekriegt. Und damit ihr das nicht nur mir so glauben müsst, mache ich so wie der Tag und werde mit euch ein paar Bibeltexte anschauen, die auf der Folie stehen. Ihr könnt sie notieren, müsst es aber nicht, ich werde es auch nur kurz erwähnen. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass die Apostelgeschichte kein Lehrbrief, sondern ein Geschichtsbuch ist. Ja? Alles, was da drin steht, ist hundertprozentig wahr und es ist genau so passiert. Ich will das überhaupt nicht relativieren. Ja? Die Frage ist nur, heißt das, dass es für uns eine Lehre ist, dass wir es genauso machen sollen, dass es bei uns genauso sein wird? Ja? Bei diesen Johannesjünger zum Beispiel, sehen wir jetzt, die Taufe haben sie genauso wie wir erlebt. Sie sind auf den Namen Jesu getauft worden. Da steht ja auch schon, ist ein Gebot von Jesus im Missionsbefehl, geht hin zu den Nationen, macht sie zu Jüngern und tauft sie. Ja. Das Wunder, was dort passiert ist, was uns jetzt so ungewöhnlich vorkommt, ist diese Sprachenrede. Jetzt schauen wir mal in das Geschichtsbuch, Apostelgeschichte, wie oft und in welchen Situationen kommt diese Sprachenrede vor. Ich sage jetzt einmal, die kommt in der Apostelgeschichte 3,5 Mal vor. Das ist jetzt frech, gar 3,5 Mal. Schauen wir mal. Das erste kennen wir natürlich, Apostelgeschichte 2, die Pfingsten, die Jünger zu Pfingsten. Sie sind versammelt und der Heilige Geist kommt zu sie und alle merken, dass sie in verschiedenen Sprachen reden. Die ganzen Leute, die zugehört haben, haben ihre Muttersprachen erkannt, die haben sie verstanden, weil sie auch gesagt haben, die preisen Gott in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Ja. Das zweite ist dann der Philippus, der nach Samaria geht und dort Menschen bekehrt in Apostelgeschichte 8. Und die kriegen nicht den Heiligen Geist, sondern erst, wie der Petrus und der Johannes von Jerusalem runtergeschickt kommen, nach Samaria zu denen, erst dann empfangen sie den Heiligen Geist. Warum habe ich das in Klammer gestellt? Weil da nicht steht, dass sie in Sprachen geredet haben. Sie haben erkennbar den Heiligen Geist empfangen. Also das ist jetzt das halbe Mal. Da, ja. Und dann gibt es noch in Apostelgeschichte 10, wir haben das zusammen gemacht, den Hauptmann Cornelius, ja, der erste Heide in dem Sinn war, also der erste aus den Nationen, wo er extra der Petrus diese Vision gekriegt hat, er soll dort hingehen, obwohl er unrein ist und so weiter. Und der wird gar nicht getauft, sondern während ihm noch gepredigt wird in sein Haus, kommt der Heilige Geist über sie und sie fangen an, in Sprachen zu reden. Ohne Taufe, ohne Handauflegung. Und dann ist jetzt unsere Stelle, wo die auf den Johannes getauft waren, und dann werden sie auf Jesus getauft und dann legt ihnen der Paulus die Hände auf und dann fangen sie an, in Sprachen zu reden. Das sind die einzigen 3 bis 4 Mal, wo von Sprachenrede da in der ganzen Apostelgeschichte die Rede ist. Wenn ich was vergessen habe, sagt es mir, ich habe das durchgeschaut. Und wie oft kommt eigentlich das, was wir kennen, die Taufe ohne Sprachenrede vor in der Apostelgeschichte, in diesem Geschichtsbuch? Die 3000 Leute, die nach Pfingsten getauft worden sind, Apostelgeschichte 2,41, da hören wir nichts davon, dass die in Sprachen reden. Es wird ja gesagt, die Jünger haben in Sprachen geredet. Das hat alle verwundert. Von denen, die nachher getroffen sind, lesen wir es nicht. Der Philippus, der eben diese Samariter tauft, dort passiert das auch nicht, erst nachdem der Johannes und der Petrus kommen. Der Kämmerer aus Äthiopien, auch in Apostelgeschichte 8, wo dann der Philippus zu ihm aufs Auto steigt und ihm das aufliest, ja, der sagt nachher, bitte? Auto. Kutschen, was auch immer. Ja, passen auf, das ist gut. Dort sagt er, jetzt, ich habe es verstanden, hier ist Wasser, was hindert, dass ich getauft werde? Ja, er wird getauft, wir lesen nichts von Sprachenrede. Der Saulus selber, der 3 Tage fastet, blind in Damaskus, nachdem der Herr ihn vom Pferd geworfen hat, heißt dann, nachdem ihm der, wie heißt er, Ananias, die Hände auflegt, sagt er, er wurde sehend, stand auf, ließ sich taufen und nahm dann Speise zu sich. Ja? Keine Sprachenrede. Der Kerkermeister zu Philippi, der auch den, dort war es schon der Paulus, glaube ich, gell? Ja, dort war es dann schon der Paulus und der Silas, die dann durch das Erdbeben freikommen, der sagt auch, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sagen, Glaube an den Herrn Jesus und lass dich taufen, du und dein Haus, und das macht er. Und auch jetzt im Kapitel vorher, die Korinther, steht auch, dass der Paulus dort getauft hat in Korinth. Das heißt, wir haben jetzt ein Geschichtsbuch und dort steht 3 bis 4 Mal, dass es dieses gibt bei der Bekehrung, Taufe, was auch immer, diese Sprachenrede, und 6 Mal steht, dass es das nicht gibt. Ist das jetzt einmal richtig und einmal falsch? Es ist immer richtig, es ist immer wahr, es ist genau so passiert, wie es da steht. Aber wir können jetzt nicht sagen, die Mehrheit hat recht, bei uns soll so sein oder so sein, weil das ist ein Geschichtsbuch. Schauen wir jetzt, und damit sind wir dann auch schon fertig mit dem Punkt, viel mehr will ich da gar nicht machen, schauen wir jetzt in diese Lehrbriefe des Paulus. Genau derselbe Paulus, der da jetzt die Johannesjünger getauft hat, der ihnen die Hände auflegt und diese Sprachenrede dann auslöst, der schreibt dann den Ephesern. Das ist genau da. Ja? In Epheser 1, Vers 13 schreibt er ihnen, wie das abläuft, spricht sie alle an und sagt: Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Ja? Dort hat eben gesagt, ihr habt das Wort gehört, ihr habt geglaubt und dann seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das wird dort als A Konsequenz und als Folge dargestellt. In Römerbrief, Römer 8, Vers 9, dort macht er den Punkt klar und sagt: Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Ja? Jeder Christ, jeder, der auf Jesus vertraut, hat den Heiligen Geist in sich. Warum? Weil der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Christus jetzt in uns wohnt und uns leiten kann. Das ist Christus in uns, dieser Heilige Geist. Und das ist natürlich ein Wunder. Das ist ein Wunder, damals die Sprachenrede, und das ist ein Wunder, das heute passiert, bei jedem Menschen. Dass du neues Leben in dir hast. Dass Jesus in dir leben kann. Das ist ja verrückt. Der Paulus sagt nicht so wie mein Arbeitskollege damals: Ja, kein Wunder, dass ihr Probleme habt. Ihr braucht die volle Power. Und das erkennt man an dieser Sprachenrede. Ja. Die Leser, die er gehabt hat in Korinth, in Ephesus und so weiter, die haben jede Menge Probleme gehabt. Aber er versichert ihnen: Ihr habt den Heiligen Geist, Jesus lebt in euch. Er spricht sie als Heilige an, er spricht sie als Gläubige an. Er lässt gar keinen Zweifel dran. Er sagt nicht, da fällt euch noch was, damit ihr es so richtig kennt. Sondern sie haben den Heiligen Geist, mit allen Problemen, die sie haben, mit aller Schwachheit, sie haben den Heiligen Geist. Das hat er nie in Frage gestellt. Und die letzte Stelle, die ich heute da extra zitieren will aus unserem Text, ist ein bisschen länger, in 1. Korinther 12. Dort dieses Bild wird dort gemacht vom Körper mit den verschiedenen Gaben, die zusammenarbeiten. Und dort wird auch gesagt, dass der Geist ganz unterschiedliche Gaben hat. Und eine davon ist die Sprachenrede. Dann gibt es andere und die Erkenntnis und Trost und Weissagung und alles Mögliche. Und zum Schluss steht dann: Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das heißt, du brauchst nicht eine bestimmte Gabe, damit du sicher sein kannst, dass der Geist in dir lebt. Der Geist teilt seine Gaben aus, wie er will und verschieden. Das, was der mir dort suggeriert hat in dem Gespräch, das brauche ich, damit ich richtig, ein richtiger Christ bin, damit ich richtig weiterkomme. Das passt überhaupt nicht damit zusammen, dass erstens jeder Christ, wenn er gläubig wird, den Heiligen Geist kriegt und zweitens der Geist diese Gaben austeilt, wie er will und ganz verschieden. Ja. Es gibt auch manche Ausleger, die sagen, dass die Sprachenrede überhaupt aufgehört hat nach 1. Korinther 13, dass die nur in dieser speziellen Situation nötig war, weil das war ein besonderes Zeichen für Israel, praktisch die Umkehrung dieses Fluches der babylonischen Sprachenverwirrung. Das kann man jetzt ankaufen oder nicht, da möchte ich mich, wenn es dir interessiert, können wir ja nachher drüber reden. Den Punkt möchte ich nicht unbedingt machen, das möchte ich offen lassen, aber es gibt ernsthafte Leute, die das so sehen. Was lernen wir? Wir lernen, dass auch heute noch Wunder geschehen. Ja? Wenn du an Jesus glaubst, dass er dich am Kreuz erlöst hat, dann kannst du dir sicher sein, er hält sein Versprechen. Er hat uns das versprochen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass er, Jesus, in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Dieses Wunder vom neuen, ewigen Leben in uns, von dem spricht das Neue Testament an vielen Stellen. Ja? Egal, welche Probleme sie haben, der Paulus stellt das nie in Zweifel, dass sie ein neues Leben haben, dass Jesus in ihnen wohnt. Er sagt, sie können den Geist betrüben und sie können ihm nicht folgen und sie können ihn ignorieren und er fordert sie auf ihn zu hören. Aber er sagt nie, ihr habt sie nicht. Du brauchst keine spektakuläre Geistesgabe, um da Gewissheit zu haben. Wunder geschehen auch heute noch. Schauen wir weiter im Text, die Verse 8 bis 12. Wenn du einmal klickst, beim Paulus sind dann ganz ungewöhnliche Wunder geschehen. Ich lese ab Vers 8, wenn du klickst bitte. Dann ging Paulus in die Synagoge. 3 Monate lang sprach er frei und offen mit Überzeugungskraft vom Reich Gottes. Da einige seine Botschaft aber dennoch ablehnten und sich in aller Öffentlichkeit dagegen aussprachen, verließ Paulus die Synagoge und nahm die Gläubigen mit. Er begann öffentlich in der Schule des Tyrannus zu predigen. Dort lehrte er 2 Jahre, sodass die Menschen überall in der Provinz Asien, Juden wie Griechen, die Botschaft des Herrn hören konnten. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Boah. Also der Paulus lehrt da und bald einmal, wenn er Widerstand kriegt von den Juden, macht er eigentlich das, was er in Korinth auch schon gesagt hat. Ich gehe jetzt zu den Nationen, wenn ihr das nicht hören wollt. Die Rettung ist für Israel, in Israel kommen durch Jesus, aber ihr wollt es nicht haben, ich gehe jetzt zu den anderen, weil auch die sollen durch diese Botschaft gerettet werden. Und dort bleibt er über 2 Jahre und dann passieren diese Wunder. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und die bösen Geister fuhren aus. Das erinnert uns an Petrus. In Apostelgeschichte 5 hat es das auch geheißen, dass viele geheilt worden sind damals und dass die Leute auf der Straße die Kranken hingelegt haben, dass wenn der Petrus vorbeigeht, dass der Schatten auf sie fällt. Es steht gar nicht dort, dass sie geheilt worden sind durch das, aber sie haben es zumindest geglaubt und gehofft. Gell? Auch hier, das ist ein Geschichtsbuch, das ist wirklich so passiert. Das heißt nicht, oder heißt das jetzt, dass das Evangelium nur dann richtig und wirksam verkündet wird, wenn solche Wunder passieren? Und wenn die nicht passieren, dann ist es nichts. Dann ist es nicht das Richtige, dann ist es nicht stark genug. Sicher nicht. Wir sehen ja sowohl beim Petrus und beim Paulus auch, dass es davor und danach nicht so war. Ja? Wie der Paulus dann in Rom im Gefängnis gesessen ist. Und wenn dort das Gleiche passiert war, das hätte ja sicher stehen. Das hätte ja sicher die Leute beeindruckt dort in Rom, wenn er dort mit Wunder geheilt hätte. Hat er nicht. Da in Ephesus war es so und später war es nicht mehr. Und vorher war es auch nicht. Das heißt, das war auch im Leben des Paulus eine besondere Situation, so wie im Leben von Petrus. Wir können aus diesem wahren geschichtlichen Ereignis keine Regel machen oder keine Erwartung, brauchen wir nicht machen, dass es immer so sein soll. Dieses Wunder ist wirklich geschehen, aber wir sehen, das ist fast irgendwie so nebenbei. Gell? Also fast ohne Absicht kommt dann vor. Der Petrus ist nicht hergegangen, so, dieses Schweißtuch, das wird jetzt jemanden heilen. Wer will? Da steht, die Leute haben das Gewand von ihm genommen. Was, vielleicht sind die auf Nacht gekommen und haben ihm seine T-Shirts geklaut oder was? Wir sehen kein Anzeichen einer Geschäftemacherei, keine Sensation, keine Show und nichts. Es passiert fast ohne Absicht, kommt dann vor von Paulus, oder? Aber die Leute sehen das und es passiert Erstaunliches. Ja? Und auch der Lukas, der Arzt, der ja die Apostelgeschichte schreibt und sagt, ungewöhnliche Wunder sind da passiert. Also für den war das auch nicht normal. Ja? Der hat aber von den Heilungen, von den Blinden und von dem Allen geschrieben und beschreibt das als Arzt ganz faktisch, wie der vorher krank war und dann gesund wird. Und zu den Sachen sagt er jetzt ungewöhnliche Wunder. Das war auch eine besondere geschichtliche Situation. Und jetzt komme ich zum dritten Ereignis. Das ist eigentlich das Lustigste fast an dem Text heute. Viele sehen das. Was da passiert. Auch die Söhne vom Skevas, die waren nämlich Exorzisten. Ja, das ist ein Beruf, der heute ja, nicht mehr so übel hieß. Damals scheinbar schon. Die haben davon gut gelebt, dass sie durch die Welt gezogen sind und überall, wo jemand besessen war, haben sie gesagt, wir machen das. Ghostbusters, kannst du sagen. Gell? Die waren beeindruckt von Paulus. Und die haben gesagt, diese Kraft Gottes, die wollen wir ausnutzen und das geht dann ziemlich in die Hosen. Die Söhne des Skevas erleben ein blaues Wunder. Wunder geschehen, ja, also wirklich. Ja. Einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls den Namen von Jesus, den Herrn, für sich einzusetzen, hört's genau hin. Sie gebrauchten dabei die Formel, ich gebiete dir, durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Die sieben Söhne des hohen Priesters Kevas gingen so vor. Doch als sie es bei einem Mann versuchten, der auch von einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie und attackierte sie mit solcher Heftigkeit, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus flohen. Diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter Juden und Griechen und Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Also die haben sich jetzt gedacht, boah, das kann ich auch, so wie der Zauberlehrling. Gell? Und mit Geisterstärke tue ich Wunder auch. Aber sie erleben ihr blaues Wunder. Ja? Was ist der Unterschied zum Paulus? Weil der Zauberspruch hat dir gepasst. Sie haben gesagt, bei dem Jesus. Und dann haben sie noch dazu gesagt, den der Paulus predigt, damit ja der Richtige gemeint ist. Also sie haben schon Jesus gemeint. Sie haben richtig den mächtigen Namen Jesu angerufen. Der Unterschied ist, sie wollten Gottes Macht benutzen wie ein Werkzeug. Wisst ihr, was ein Werkzeug ist? Ich habe ein Werkzeug mitgebracht, ein einfaches Werkzeug. Das ist ein Schraubenzieher. Der hat da vorne also ein Kreuz, das ist ja keine christliche Bedeutung. Aber wenn ihr schon probiert habt, einmal irgendwo mit einer Hand ein Schrauben dran, das kannst du vergessen. Das Werkzeug, das hat da einen Griff, das hat genau die Länge, das man zubekommt, das hat vorne genau die Form. Also das Werkzeug ist super geeignet, damit ich das machen kann, was ich machen will, nämlich die Schrauben dran. Ja? Aber viel besser als dieses Werkzeug ist natürlich dieses Werkzeug. Das ist ein Werkzeug mit Power. Wir lieben das, wir Männer. Power. Gell? Und das ist das, was diese Söhne des Kevas sich gedacht haben. Boah, sie haben schon ein Werkzeug gehabt, ihre Exorzismen. Aber das ist jetzt mit Power. Und ihr wisst das, gell? Also, wenn man da jetzt druckt, dann passiert was. Das ist eine Kraft, die nicht aus mir kommt. Ja? Und mit der, da kann ich viel länger schrauben wie mit dem Schraubenzieher. Da wäre er nicht zu mir, irgendwo schon, aber das ist ein Bauerwerkzeug. Ist das die Art, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dass wir das, was wir machen wollen, einfach mit mehr Power länger und ordentlich machen können? Nein. Ich glaube, dass der Heilige Geist nicht so ist in unserem Leben. Ich war gern der, der den Heiligen Geist in der Hand hat, als Werkzeug, um ihn zu benutzen, das zu machen, was ich will. So hätte ich es gern. Ich habe daheim, ich stehe auf, ich habe ein Projekt, ich hole mein Werkzeug zusammen und dann passiert das, was ich will. Und wenn ich das richtige Werkzeug habe, passiert es leicht und es kommt dann schön aus. Ja, so haben sich auch diese Söhne des Käfers gedacht, okay, neues Power-Tool. Ich glaube, es ist ganz anders. Ich glaube, der Akkuschrauber, das bin ich. Und Gott ist der, der mich in die Hand nimmt und mit mir etwas macht. Und der Heilige Geist in meinem Leben, das ist der Akku. Wenn der nicht da ist, ja, das wird mühsam. Nicht ich bin der, der das Projekt baut, sondern Gott ist der, der das Projekt baut. Ich bin der Akkuschrauber. Oder du. Ich habe diese Ausrüstung. Da fuhren genau das Bit, was in die Schrauben passt. Ja? Ich habe da eine Gangschaltung. Ich habe da fuhr zurück und so weiter. Das sind meine Begabungen. Deine Begabungen sind vielleicht ganz andere. Ja? Du bist vielleicht was viel Gefinkelteres, ein Taschenrechner oder was Einfacheres wie ein Hammer. Aber für seinen Zweck gedacht. Ja? Aber das Power-Tool ist deswegen ein gutes Beispiel, weil da sehen wir, was der Heilige Geist ist. Der ist die Kraft dafür. Weil aus eigener Kraft kann der Akkuschrauber nichts machen, wenn der nicht den Akku hat. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ich lasse ihn jetzt einmal da stehen. Ich hoffe, dass ich nicht drüber fliege. Was lernen wir von diesen Söhnen des Käfers? Gott lässt sich nicht benutzen. Umgekehrt, er möchte uns gebrauchen. Und eigentlich geschieht in der Geschichte auch ein Wunder. Habt ihr es bemerkt? Die wollten Gott benutzen, um ein Wunder aus eigener Kraft zu bewirken. Aber das Wunder, was passiert, ist, dass die mehrere gesunde Männer von Ahn so verdroschen werden, dass sie davonlaufen müssen. Und das ist auch das, was die Leute erstaunt. Ja? Wenn es nur den Satz gegeben hätte von den Besessenen, dann hätten sie gesagt, ja, der redet viel. Aber dadurch, dass der nachher da mehrere verklopft hat, haben sie dann überall drüber geredet und gesagt, boah, der Name Jesus. Ja? Was lernen wir? Wir lernen noch, dass auch Gottes Gegner Wunder tun können. Der Besessene hat da mehrere Männer verklopft und das hat die Leute beeindruckt. Das heißt, wenn ihr irgendwo etwas Übernatürliches seht, dass das passiert, ist das noch keine Garantie dafür, dass es von Gott ist. Ja? Wunder geschehen, auch durch Gottes Feinde. Was ist dann die Folge? Wir kommen auch zum Schluss, lesen jetzt die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Verse. Es hat wunderbare Folgen. Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. So fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkungen. Wir sehen also Ehrfurcht, Jesus wurde geehrt und viele haben dann geglaubt. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben ihre Taten, ihre Sünden öffentlich bekannt. Und dadurch kann man nur sagen, Wunder geschehen. Und die passieren heute auch noch. Wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und sich sein Leben verändert, das ist ein riesiges Wunder. Ja? Wenn er seine Laster, seine Süchte loslassen kann. Ja? Der Hans hat uns das erzählt, wie er vom Alkohol geheilt worden ist, bevor er noch gemerkt hat, was passiert. Diese Wunder passieren. Wunder geschehen, wenn Menschen sich wirklich zu Jesus hinwenden. Dass ein Mensch ein ganz neues Leben beginnen kann. Dass er Vergebung hat. Ja? Das war ja der Grund, warum die ihre Taten öffentlich bekannt haben. Ja? Warum machen sie das? Das ist bei uns ziemlich aus der Mode gekommen. Aber wie befreiend ist das, zu sagen, das und das habe ich getan und es tut mir leid und Gott hat mir vergeben und ich bitte euch auch um Vergebung. Wenn du nämlich jemanden deine Sünden bekennst, dann kann er dir auch Vergebung zusprechen. Ja? Sonst dann, wenn du das nur für dich behaltest, dann kann es sein, dass du nicht sicher bist, dass Gott dir vergeben hat. Aber wenn du es jemandem sagst und der mit dir betet und er sagt, ja, ich sage dir das zu, ich verspreche dir, dass Gott hat gesagt, er vergibt dir die Sünden. Das ist ganz was Heilsames auch. Und das Bekennen von Sünden, das gibt auch Gott die Ehre. Ja? Du bist ja nicht stolz auf das, was du da bekennst, sondern du sagst, ich habe das getan, aber Gott hat mir vergeben. Er hat das getragen. Es ist Dankbarkeit. Und dann verbrennen sie diese Zauberbücher. Im Text ist gestanden, 50.000 Silberstücke. Ich habe das jetzt nachgeschaut, ein Silberstück, ein Denar, das war der übliche Tageslohn. Wenn man das umrechnet, dann sind das 150 Jahresgehälter. Das sind noch heute in Geld über 5 Millionen Euro, die sie dort haben in den Rauch aufgehen lassen. Das sind 10 wirklich fesche Häuser. Das hat dort alle bewegt rundum. Ja? Warum haben sie das so verschwendet und die nicht verkauft? Naja, sie wollten nicht, dass diese Zauberbücher jemanden anderen schaden. Ja? Das heißt, die haben das nicht gering geschätzt und gesagt, das ist eh nur Papier. Können wir ja ruhig zu Geld machen und machen wir mit dem Geld was Gutes. Sondern sie haben gesagt, nein, ich habe auf das vertraut, aber es ist nicht von Gott, ich will das wegtun. Und das ist auch ein Wunder, das heute noch geschehen kann. Vielleicht gibt es in deinem Leben etwas, worauf du vertraust, was nicht von Gott ist. Das kann dein Aktiendepot sein. Wenn du dafür Gott danken kannst, ist es okay. Aber wenn du dich auf das verlässt, falls Gott dich doch nicht schützt und leitet, dann ist es eine Götze auch von dir. Ja? Es ist eine Krücke. Gibt es solche Krücken in unserem Leben? Gott hat uns heil gemacht. Der Gelähmte, der hat seine Krücke nicht mehr angeschaut. Der hat sie weggelassen. Vielleicht jemanden anderen geben, der sie gebraucht hat, aber auf jeden Fall, die hat er nicht als Andenken, naja, vielleicht schon, aber die hat er nicht mehr so wertgeschätzt, weil er sie nicht mehr gebraucht hat. Wenn du geheilt bist, dann kannst du doch die Krücke hinter dir lassen. Du stehst auf, die Krücke fällt rechts und links weg und du kannst gehen. Vielleicht wirst du auch etwas wegwerfen, verbrennen, worauf du dich bis jetzt verlassen hast. Egal wie teuer das war. Vielleicht ist Gott das Geld, was da drinnen war, das, was dann die Macht hat über dich. Das kann ich ja nicht weghauen, das hat ja so viel gekostet. Was auch immer. Ich weiß es nicht, aber vielleicht spricht der Herr zu euch. Und ich hoffe, wir haben gesehen, dass diese Wunder, die wir da lesen, wirklich passiert sind, aber dass genau so große Wunder auch heute noch passieren. In unserem Leben. Dass wir ein neues Leben haben. Dass wir Sachen loslassen können. Dass wir verändert werden. Dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Wunder geschehen. Amen.